ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem schweren Unwetter in Spanien ist die Zahl der Toten auf 205 gestiegen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar, weil manche Orte weiterhin nur schwer zu erreichen sind. Dort fehlt es an Strom, Wasser und Lebensmitteln. Am schwersten betroffen ist die Region Valencia im Südosten des Landes.
Tag 3 nach den Überschwemmungen. Tausende Freiwillige kommen in das Katastrophengebiet, um zu helfen. Viele von ihnen bringen ihre Arbeitsgeräte gleich mit. Ich wohne im Stadtzentrum von Valencia und wir sind auf dem Weg nach Sedavi, weil sie dort dringend Hilfe brauchen. Es ist verrückt, wie viele Menschen dorthin gehen. Es ist beeindruckend. Wir kommen mit allem, was wir haben, um zu helfen. Jede Hilfe ist willkommen. Wie hier in Valencia bietet sich den Helfern noch immer ein Bild der Zerstörung. Immerhin, sie können die Situation der Betroffenen ein kleines bisschen verbessern. Viele der Freiwilligen wollen aber auch dorthin, wo noch immer Menschen ohne Strom und ohne Lebensmittel eingeschlossen sind. Wir sind auf dem Weg nach Albal, 2 Stunden zu Fuß von Valencia. Angeblich haben sie dort absolut nichts. Wir gehen dahin, weil wir glauben, dass nur Menschen Menschen retten können. Bei Porta im Südwesten Valencias, nirgendwo starben bei dem Desaster mehr Menschen als hier. 62 Tote beklagt die Gemeinde bisher. Endlich kommt auch hier private Hilfe an. Und die Solidarität ist dringend nötig. Die Verwüstungen im Stadtbild sind schlimm. Aber nicht überall können die Freiwilligen helfen. In dieser Tiefgarage müssen Profis ran. Soldaten und Männer der Guardia Civil bergen einen weiteren Toten. Noch immer finden die Suchtrupps Leichen und nach wie vor ist unklar, wie viele Menschen vermisst werden. Und bei denen, die überlebt haben, kommt der Schock jetzt mit voller Wucht. Mein ganzes Leben habe ich hier gelebt. Ich bin 62. Alle meine Erinnerungen sind hier. Meine Eltern haben hier gelebt. Und jetzt ist in einer Nacht alles weg. Für heute angekündigte Regenfälle im benachbarten Andalusien sollen bei weitem nicht so schlimm ausfallen wie jene in Valencia und Umgebung.
Die Erderwärmung führt nicht nur zu Extremwetterereignissen, sie bedroht auch die Artenvielfalt zusammen mit anderen Eingriffen des Menschen in die Natur, etwa Landwirtschaft und Industrie. Über Maßnahmen dagegen berät die UN-Artenschutzkonferenz COP16 in Kolumbien. Sie brachte bislang noch keine Einigung. Die ärmeren Staaten fordern von den Industrienationen Geld, um bedrohte Arten besser schützen zu können.
Ein kleines Wunder in Zeiten rasanten Artensterbens. Ein Andenkondor schlüpft künstlich ausgebrütet in Kolumbien. Der Aasfresser ist hier vom Aussterben bedroht. Sein Lebensraum schrumpft, weil sich Landwirtschaft und Bevölkerung immer weiter ausbreiten. Mit Folgen für das Ökosystem. Der Andenkondor frisst Aas, er reinigt so das Wasser und die Feuchtgebiete. Ihn zu verlieren bedeutet, einen wichtigen Teil des Ökosystems zu verlieren. Etwas sehr Bedeutendes. Wie umsteuern? Rund 200 Länder diskutieren darüber in Cali. Vom Ziel, 30% der Landes- und Meeresflächen zu schützen, ist man noch weit entfernt. Nur ein Bruchteil der Länder hat dafür eine Strategie. Zudem fehlen Milliarden, um ärmeren Ländern beim Artenschutz zu helfen. Die Diskussionen festgefahren. Industrie- und Entwicklungsländer stehen sich teils unversöhnlich gegenüber. Umweltverbände fordern, das gemeinsame Ziel nicht zu vergessen. Der Gipfel dürfe nicht scheitern.
Die Verhandlerinnen haben hier wirklich die Zukunft unserer Gesellschaft in ihren Händen. Es geht um unsere Lebensgrundlagen, es geht um sauberes Wasser, es geht um Ernährungssicherheit, es geht auch um Sicherheit, um Gesundheit. All das, was für jeden einzelnen Menschen auf der Erde zentral, fundamental wichtig ist.
Auch indigene Völker sind noch unzufrieden. Sie kritisieren, dass öffentlich zwar alle ihre wichtige Rolle beim Artenschutz betonten, es fehlten aber konkrete Zusagen. Die Indigenen fordern eine eigene Institution, die ihre Arbeit plant und koordiniert. Dem hat der Gipfel bisher nicht zugestimmt.
Innenpolitisch gibt es neuen Zündstoff im Streit über den richtigen Kurs in der Wirtschaftspolitik. Finanzminister Lindner hat ein Grundsatzpapier veröffentlicht, das den Konflikt innerhalb der Ampelregierung weiter verschärfen könnte. Darin verlangt der FDP-Chef eine grundlegende Neuausrichtung, um Schaden vom Wirtschaftsstandort Deutschland abzuwenden. Viele Forderungen, etwa der Verzicht auf weitere Regularien, sind bereits bekannt. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung gilt jedoch als brisant. Matthias Deiß in Berlin, wie viel Konfliktstoff birgt denn dieses Papier?
Ich würde sagen, jede Menge, denn der Finanzminister stellt gemeinsam getroffene Entscheidungen und auf den Weg gebrachte Gesetzesvorhaben der Ampel in Frage. Er fordert etwa, diese zu streichen, aufzuschieben oder zu verändern, etwa das Lieferketten- oder auch das Tariftreuegesetz. Außerdem macht er Druck auf die noch laufenden Haushaltsverhandlungen. Sein Vorschlag, den Klima- und Transformationsfonds komplett zu streichen, mit dem der Wirtschaftsminister ja Unternehmen beim Umstieg auf klimafreundliche Technologien hilft, kann von Robert Habeck eigentlich nur als Kampfansage aufgefasst werden.
Und was bedeutet das nun für den Zusammenhalt der Ampel?
Auf jeden Fall nichts Gutes. Dass hier in Berlin viele schon vom Scheidungspapier sprechen, kann den FDP-Chef jedenfalls nicht überrascht haben. Lindner hat sich am Abend aber offenbar bemüßigt gesehen, eine andere Interpretation nachzulegen und schreibt an die eigenen Parteimitglieder, es sei ihm darum gegangen, seine Konzepte zur Lösung der Wirtschaftskrise deutlich zu machen, so wie dies der Wirtschaftsminister ebenfalls getan habe und der Kanzler mit seinen Industriegipfeln. Am Ende werde die Ampel dann im Gesamtkontext beraten, schreibt er weiter. Er weiß dabei natürlich aber auch, dieses Papier trägt nicht dazu bei, das Bild der Ampel in der Öffentlichkeit zu verbessern. Im Gegenteil, es zeigt erneut, wie uneins die Bundesregierung in der Frage der jetzt nötigen Wirtschaftspolitik ist.
Dankeschön, Matthias Deiß in Berlin. Zwei psychologische Gutachten und eine Gerichtsentscheidung. Das brauchte es bisher, um den Geschlechtseintrag samt Vornamen ändern zu lassen. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung reicht künftig eine einfache Erklärung beim Standesamt. Heute ist es in Kraft getreten. Kritiker befürchten unter anderem einen Missbrauch und sehen Mängel beim Jugendschutz. Für Menschen aus der queeren Gemeinschaft ist es ein lang ersehnter Schritt.
Endlich die richtige Identität, ganz offiziell. Mel Müller ist glücklich. Mel Müller wird den eigenen Namen und das Geschlecht beim Düsseldorfer Standesamt ändern lassen. Das Selbstbestimmungsgesetz, ein persönlicher Erfolg.
Das bedeutet für mich einfach Freiheit, ne? Also dass ich einfach sein kann, wer ich bin und auch so angesprochen werde, wie ich mich fühle.
Bereits 676 Anmeldungen zählt zum Beispiel Leipzig, 229 Hannover und 381 Köln. Überall in Deutschland können Personen ohne Gutachten, ohne ärztliche Bescheinigung und wie Sie sagen, vor allem ohne Scham ihre Identität eintragen. Kritik gibt es nach wie vor am neuen Gesetz, zum Beispiel, dass es schon für Jugendliche ab 14 gilt.
Insbesondere bei jungen Menschen, bei Menschen unter 18, müsste es mindestens eine Pflichtberatung, wenn nicht Gutachten, geben, weil das natürlich ein wichtiger Schritt ist, wo vielleicht junge Menschen in einer Entwicklungsphase, das sagen auch viele Psychiater, noch nicht ganz überblicken können, was sie da tun.
Dennoch halten Fachleute die Neuregelung für ein überfälliges Signal an eine Gesellschaft, in der es trans- und nicht-binäre Menschen noch immer nicht leicht haben.
Die Geschichte zeigt, dass wichtige, zentrale geschlechterdemokratische Errungenschaften, sei es das Wahlrecht, sei es das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, immer sehr hart erkämpft werden mussten.
Auch wenn es nur eine Minderheit betrifft, sagt Mel Müller, es sei ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbestimmung.
Ab heute Abend kommt es im Bahnverkehr am Niederrhein zu massiven Einschränkungen. Anderthalb Jahre lang wird die Strecke von Oberhausen bis in die Niederlande gar nicht oder nur eingeschränkt befahrbar sein. Grund ist der Bau einer Güterverkehrstrasse, die das Mittelmeer mit der Nordsee verbinden soll. Von den Einschränkungen betroffen sind neben der Industrie auch Reisende im Fernverkehr und Pendler. Flexibles Arbeiten, flache Hierarchien, eine enge Zusammenarbeit im Team. Unter anderem dafür steht die New Work-Bewegung. Um für Arbeitnehmer attraktiv zu bleiben, orientieren sich manche Unternehmen mittlerweile an diesem Ansatz, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Und auch der Marburger Bund, die Gewerkschaft der Angestellten und verbeamteten Ärzte, diskutiert über Formen dieses Arbeitens. Im Klinikalltag werden sie bereits getestet.
Auf der Neurointensivstation der Charité erproben derzeit die Mitarbeitenden ein neues Arbeitsmodell. Pflegeleiter Amende und Oberärztin Herzig Nichtweiß führen die Station gemeinsam.
Inhalation haben wir schon drin.
Ja.
Haben wir schon eskaliert, okay.
Kannst du vielleicht noch mal eine BGA machen?
Ich mache ein Gas.
Oft kommt es zu Problemen zwischen Ärzten und Pflegern, weil Aufgaben nicht klar verteilt werden. Deswegen setzt man hier auf engere Zusammenarbeit. Es gibt ein gemeinsames Leitungsbüro. Das ermögliche nicht nur mehr Verständnis für die andere Berufsgruppe, sondern auch schnellere Abstimmungsprozesse.
Wenn ich im Gespräch schon mitbekomme, da liegt ein Patient in der Rettungsstelle, der muss sofort versorgt werden, dann kann ich ihn hier schon sehen, alles klar, wir haben gerade ein freies Bett oder eine Verlegung antreiben, obwohl sie noch im Gespräch ist.
Auch ein neues digitales System für die gemeinsame Patientenplanung führe zu besseren Abläufen.
In der neuen Struktur fühle ich mich dadurch entlastet, dass organisatorische Verantwortung in Aufgabenteilung aufgeht und wir einander, so gut es eben geht, auch in einem hektischen und stressigen Alltag unterstützen.
Alte Arbeitsstrukturen aufbrechen. New Work. Darum geht es heute auch bei der Hauptversammlung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.
Ja, es ist wichtig, das Thema anzugehen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, um junge Kolleginnen und Kollegen vielleicht zu motivieren und ihnen auch wieder die Möglichkeit geben, mehr Arbeitsstunden im Krankenhaus dann zufrieden zu arbeiten.
Hier auf der Station werden alle Mitarbeitenden einbezogen. Die Arbeitszufriedenheit sei dadurch gestiegen.
Ob über Satellit, per Kabel oder als Webstream. Fernsehen ist heute selbstverständlich. Doch anfangs gab es bewegte Bilder meist nur in Kinos oder Poststuben, nicht aber im Wohnzimmer. Bis sich Westdeutsche Rundfunkanstalten zur ARD zusammenschlossen und ein gemeinsames TV-Programm gründeten. Sendestart war vor 70 Jahren. Damals hieß es aber noch nicht das erste, denn es gab ja nur ein Programm. ZDF und DDR-Fernsehen kamen erst später.
Deutsches Fernsehen. Unter diesem Namen geht es 1954 los mit dem ersten.
Alle Sender der Bundesrepublik kommen jetzt mit ihren Beiträgen in ihr Heim.
Das Gemeinschaftsprogramm anfangs nur ein paar Stunden am Tag. Aufwendig war das damals. Fußball-WM 1962 in Chile. Filmrollen reisen um den Globus. Drei Tage später wird gesendet. Immer mit dabei die Angst vor dem Bandsalat. Das Fernsehen, Lagerfeuer der Nation. Die Straßen leer, wenn Krimis über den Bildschirm flimmern, die großen Abendshows und natürlich Politik.
Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen.
Seit 1963 gibt es das zweite deutsche Fernsehen in Mainz. Und auch in der DDR schauen viele das Westfernsehen von ARD und ZDF. Ab 1967 auch in Farbe. Volles Programm mit Mondlandung, Verstehen Sie Spaß oder Tatort. Die Tagesschau ab 1976 erstmals mit einer Frau.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Damals war ich die einzige Sprecherin, weit und breit. Und auch bei den Redakteuren war es vielleicht ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Heute hat sich das total geändert.
Veränderungen auch im Weltgeschehen. Die Mauer fällt, Deutschland wieder vereint.
Ich möchte mal hier rüber, ich kann es nicht glauben.
Die ARD-Senderfamilie, das Gemeinschaftsprogramm nun auch gesamtdeutsch, der Sport sowieso. Nur wohin geht die Reise in Zeiten des Internets?
Wir müssen uns weiter verändern, müssen uns auch den Nutzungsgewohnheiten anpassen.
70 Jahre erstes deutsches Fernsehen und der Blick in die Welt vielleicht wichtiger als je zuvor.
Katholische Christen feiern heute Allerheiligen. Dabei gedenken sie der Verstorbenen, besuchen Friedhöfe und dekorieren Gräber. In der römisch-katholischen Kirche wird Allerheiligen am 1. November gefeiert und das schon seit dem 9. Jahrhundert. Gewidmet ist das Fest den knapp 7000 Menschen, die seitdem heilig oder selig gesprochen wurden. In Deutschland ist Allerheiligen in 5 Bundesländern gesetzlicher Feiertag. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 2. November.
Ein schwacher Ausläufer eines Tiefs verlagert sich in der Nacht in die Mitte und löst sich morgen unter Hochdruckeinfluss schon wieder auf. In der Nacht regnet oder nieselt es vor allem im Osten, später auch in den nördlichen Mittelgebirgen. Von den Küsten klart es auf, sodass am Tag im Norden und Nordosten länger die Sonne scheint. Ansonsten ist es stark bewölkt oder neblig trüb, nur hier und da Lichtblicke, vereinzelt ein paar Tropfen. In der Nacht 10 bis 0 Grad, am mildesten ist es dabei in der Mitte unter Wolken. Am Tag 8 bis 15 Grad mit den milderen Werten im Westen und Südwesten. Am Sonntag, vor allem im Süden und Südwesten sowie an den Küsten, zähe Nebel- und Hochnebelfelder, sonst ist es öfter sonnig. Am Montag wieder das Nebeneinander von Nebel, Hochnebel und Sonne, woran sich auch am Dienstag nichts ändert.
Um 22.15 Uhr fragt Helge Fuß in den Tagesthemen, ob die EU diesmal auf eine mögliche Präsidentschaft Donald Trumps besser vorbereitet ist. Und ausgesetzt in der Wüste, die bitteren Folgen der europäischen Migrationspolitik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.